HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast.
Liebe Vereinbarkeitsinteressierte, mein Name ist Silke Güttler und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast HR-Expertin im Vereinbarkeitstalk. Unser heutiges Thema ist der neuartige Chancengleichheitsplan der Stadt Mannheim. Im Februar 2016 wurde das neue Chancengleichheitsgesetz in Baden-Württemberg gültig. Genauer gesagt, das Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg. Es soll helfen, Frauen und Männer im öffentlichen Dienst tatsächlich gleichzustellen und insbesondere mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Soweit die Theorie. Wie gelingt die praktische Umsetzung? Einen konkreten Ansatz dazu hat die Stadt Mannheim entwickelt, eben mit ihrem Chancengleichheitsplan. Wie der aussieht, was er kann und welchen Einfluss er auf die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik hat, darüber spreche ich heute mit 4 VertreterInnen der Stadt Mannheim. Herrn Dr. Peter Kurz, den Oberbürgermeister. Hallo, Herr Dr. Kurz.
Hallo, Frau Güttler.
Grüße Sie. Frau Sarah Deilami, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim. Hallo, Frau Deilami.
Hallo, ich grüße Sie.
Grüße Sie. Und Frau Anja Russo-Hötting, in ihrer Funktion als Vorsitzende des Gesamtpersonalrates. Hallo, Frau Russo-Hötting.
Hallo, Frau Güttler.
Und last but not least, Frau Dr. Liane Schmidt, Fachbereichsleiterin Organisation und Personal. Hallo.
Hallo, Frau Güttler.
Grüße Sie. Ja, angesichts dieser, Sie haben es alle wahrgenommen, hochkarätig besetzten Gesprächsrunde dürfte schon klar sein, welch enormen Stellenwert Chancengleichheit bei der Stadt Mannheim hat. Ich darf Sie aber trotzdem fragen, Herr Dr. Kurz, welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Gleichstellung von Frauen in einer Organisation?
Ja, ich denke, wir alle erleben, dass das nach wie vor ein vordringliches Thema ist und es ist nach wie vor ein Thema, das viel weniger Selbstverständlichkeit hat, als wir gemeinhin vielleicht annehmen, weil wir dann doch immer wieder auch harte Auseinandersetzungen über die Frage von Gleichstellung in der Gesellschaft erleben, in den Organisationen vielleicht weniger ausgeprägt wie im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Die Bedeutung hat ganz verschiedene, oder die Bedeutung ist natürlich einmal für die Organisation selbst zu sagen, wir können gerade als öffentlicher Dienst natürlich einen Beitrag leisten zum Thema Gleichstellung als Dimension von gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite natürlich auch in der eigenen Organisation dafür sorgen, unsere Leistungsfähigkeit auch mit Blick auf die Funktion, Dienstleisterin zu sein für die Gesellschaft, besser erfüllen. Jetzt gibt es ja auch Erkenntnisse, dass auch die Managementqualität steigt mit Frauen oder einer gerechteren Repräsentanz in Führung. Also insofern hat das auch einen unmittelbaren organisatorischen Impuls mit. Und es gibt natürlich nochmal darüber hinausgehend eine gesellschaftspolitische Dimension, die mitbefördert wird und die auch nochmal gleichzeitig wiederum volkswirtschaftliche Implikationen und Impulse mit beinhaltet. Also insofern in ganz verschiedenen Fragestellungen von großer Bedeutung. Was unterschätzt wird, ist nach wie vor, auch nach Jahrzehnten der Befassung, eine unbewusste Voreingenommenheit oder wie es dann in der englischen Literatur dann heißt, unconscious bias. Also insofern über Bewusstsein, da auch an diesem Thema zu arbeiten. Das ist jetzt, muss man sagen, immer noch Realität, auch wenn wir als Stadt Mannheim sehr früh begonnen haben, uns mit dieser Realität auseinanderzusetzen, nämlich seit 35 Jahren auch eine Stelle einer Gleichstellungsbeauftragten haben und damit sehr früh uns auf den Weg gemacht haben. Also einerseits eine lange Tradition der Befassung, aber auf der anderen Seite nicht so, dass wir sagen können, der Weg ist schon durchmessen und wir sind am Ziel.
Sie haben schon gerade angesprochen, angeteasert, die Funktion als Arbeitgeberin der Stadt Mannheim. Klären Sie uns doch bitte mal ein bisschen auf, Herr Oberbürgermeister, was für eine Arbeitgeberin ist denn die Stadt Mannheim?
Ja, zunächst einmal eine extrem vielfältige Arbeitgeberin. Da gibt es kaum einen Vergleich. Auch innerhalb des öffentlichen Dienstes sind natürlich Kommunalverwaltungen, insbesondere Städte, extrem breit aufgestellt, was auch unter dem Aspekt, den wir jetzt hier diskutieren, nochmal besondere Herausforderungen enthält, weil die Kulturen auch völlig unterschiedlich sind. Also ein gemeinsames Grundverständnis zu entwickeln, ist in so einer Organisation nochmal etwas schwieriger als in einem Unternehmen, wo es, ich sage es mal, zwischen Produktion und Vertrieb und vielleicht noch kaufmännische Abteilung und Marketing, also dann habe ich es aber auch im Wesentlichen. Und bei uns ist das Spektrum irgendwo zwischen einer extrem hierarchischen Organisation wie einer Feuerwehr, die natürlich jetzt auch einen extrem geringen Frauenanteil hat, zu einer in sich schon wieder mit ganz unterschiedlichen Berufsgruppen komplexen Organisation wie einem Theater. Natürlich der ganze Betreuungsbereich, klassische Themen wie Ordnungsamtsfunktion, Ordnungsbehördenfunktion, aber natürlich auch soziale Sicherung. Also bunter geht es eigentlich nicht, tatsächlich von der Wiege bis zur Bahre, alle möglichen Dienstleistungen, aber die eben auch ganz unterschiedliche Kulturen beinhalten und natürlich dann in diesen unterschiedlichen Organisationen auch Anforderungen stellen an die Beschäftigten und Themen von Vereinbarkeit Familie und Beruf beispielsweise sich innerhalb der Organisation nochmal ganz unterschiedlich darstellen. Und das ist, glaube ich, das, was ein Arbeitgeber Stadt Mannheim auszeichnet und spezifisch macht. Von der Größenordnung vielleicht das auch nochmal einzuschätzen. Wir haben über 8000 Beschäftigte allein in der Kernverwaltung, um eben, wie gesagt, auch ein Gefühl zu bekommen, um welche Dimension von Organisation es geht.
Absolut, eine gewisse Komplexität ist da auf jeden Fall vorhanden. Genau. Eben wenden wir uns doch jetzt mal dem Chancengleichheitsplan zu und ich mich damit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Mannheim, Frau Delamy. Was ist ein Chancengleichheitsplan?
Also Chancengleichheitsplan ist ein Instrument, ein sehr großes, wesentliches, aber auch messbares Instrument, um eine gendergerechte Personalentwicklung und Organisationsentwicklung voranzubringen. Sie haben schon am Anfang erwähnt von dem Chancengleichheitsgesetz und das ist auch, unser Chancengleichheitsplan ist im Rahmen dieses Gesetzes auch verpflichtend vorgeschrieben. Und wir haben in Mannheim unsere eigene Interpretation, das glaube ich macht jede Kommune oder Landkreis basiert auf ihrer Realität und Haltung. Und für uns gilt auch das Gleiche. Wir haben einen Chancengleichheitsplan, der ab 1.1.2019 gilt. Wir haben in einem Prozess 7 Handlungsfelder identifiziert und die mit ganz konkreten Maßnahmen belegt. Wir haben fast 30 Maßnahmen. Dazu gehört, auch wie Herr von Oberbürgermeister Dr. Kors erwähnt, Themen wie zum Beispiel Frauen und Führung, aber auch Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und Sie haben schon auch von einer besonderen Chancengleichheitsplan oder Interpretation von so etwas gesprochen. Und da wollte ich gerne vielleicht auf 2 oder 3 Charakteristika hinweisen, die vielleicht auch interessant sind. Einmal, wir haben hier eine Haltung in der Stadtverwaltung. Wir legen sehr viel Wert auf Beteiligung. Deshalb war am Anfang an auch der Planentwicklung in breite Beteiligung von Gesamtpersonalrat, von Schwerbehindertenvertretung, von gesamte Dezernate unter der Federführung von uns und aber auch natürlich der Fachbereich Personalentwicklung. Wir haben viele Workshops und Sitzungen gehabt, um eben zu unseren Prozesse auch eine Beschluss fassen zu können. Eine zweite Besonderheit ist, dass wir unseren Plan als einen Rahmenplan verstehen. Und das bedeutet, dass wir diesen Anspruch haben, für jede Dienststelle eine Dienststelle spezifische Chancengleichheitsplan entwickeln. Das würde bedeuten, dass wir fast über 25 Chancengleichheitspläne in 6 Dezernate haben. Und das bedeutet aber auch einen maßgeschnittenen Plan. Also wir wollen nicht etwas entwickeln und dann sagen die Leute, bitte werden sie Zeit haben und Möglichkeit, es umzusetzen, sondern die Pläne sind eben mit der Realität der Dienststellen einhergegangen. Und zum Letzt finde ich, das ist eine interessante Charakteristika, ebenso auch einmalig bundesweit, dass wir eine Gender Report entwickeln. Haben. Und diese Gender Report ist ein Fundament für uns, eine andere Art von Datenanalyse und Datenerhebung voranzubringen. Und dafür haben wir Equality Balance Scorecard als Grundlage genommen. Aber dazu kommen wir später bestimmt.
Genau, da war noch was, genau. Kommen wir vielleicht erstmal nochmal zu dem Ziel oder der Zielsetzung. Welches Ziel verfolgt denn der Plan, Frau Delermi? Und inwieweit ist davon die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben auch betroffen?
Um auf Punkt zu bringen oder versuchen auf Punkt zu bringen, glaube ich, dass unser Plan im Kern einfach strategische und strukturelle und operative Ziele, die die Stadt Mannheim im Blick nehmen möchte, zusammenfasst. Und versucht sozusagen in diesem Plan einerseits deutlich machen, auf welche Weise, mit welchen Maßnahmen ganz konkret wir das Thema voranbringen wollen. Und das Thema ist nicht nur Forderung der Frauen, sondern auch Unterrepräsentanz der Frauen und Männer in allen Bereichen entgegenzuwirken. Unser Plan hat natürlich auch darüber hinaus ein Ziel, eine Vision, würde ich eher sagen. Und das ist, dass wir nicht nur für unsere Stadtverwaltung und Eigenbetriebe, sondern auch für unsere Töchtergesellschaften, aber auch von anderen Behörden und Organisationen und Unternehmen in der Region als Vorbild dienen. Wir haben beispielsweise, Sie haben Vereinbarkeit Familie und Beruf genannt, um noch konkreter zu sagen, wir haben da zum Beispiel dieses Handlungsfeld einmal als ein Handlungsfeld separat genommen und mit konkreten Maßnahmen belegt. Andererseits haben wir gesagt, das ist ein Thema, das als Querschnittsblick bei allen Realisierungen von allen anderen Handlungsfeldern zu berücksichtigen sind. Frauen und Führung und einige Beispiele habe ich ja genannt. In diesem Bereich von Vereinbarkeit, Familie und Beruf haben wir zum Beispiel Auswirkungen der Ausweitung der Kindertagesstätte im Blick genommen. Aber auch natürlich die Auditierung Familie und Beruf. Das heißt, zu überlegen, inwieweit unser eigenes Bild von uns einhergeht mit einer objektive Überprüfung. Und wir haben auch Chancenbehandlungscheck eingeführt, was ein sehr erhellender Prozess war. Und wir werden auch in diesem Rahmen versuchen, auch die Ergebnisse umzusetzen, um mehr zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beizutragen.
Frau Russo-Hörting, aus Ihrem Blickwinkel als Vorsitzende des Gesamtpersonalrats mal gefragt oder Sie mal gefragt, ist ein Chancengleichheitsplan nicht wieder eine zusätzliche Aufgabe?
Ja, danke für die Frage. Als Gesamtpersonalräte sind wir natürlich immer sehr darauf bedacht, dass in angespannten Arbeitslagen man nicht noch was dazu packt, einfach so. Aber aus unserem Blickwinkel ist es eben nicht noch was Zusätzliches. Hier geht es darum, eine eigene Haltung dazu zu hinterfragen, zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren. Und dann ist Gleichstellung im Optimalfall in allen Themen einfach auch mitgedacht. Sie läuft automatisch mit und ist dann auch nicht mehr on top dabei und keine zusätzliche Belastung. Und dann wären wir bei der Chance, dass es in Zukunft eine deutlichere Selbstverständlichkeit wird.
Ich führe mal so ein bisschen aus, Frau Russo-Hörting. Sie haben ja noch weitere Funktionen und da spinnt sich jetzt mal hier so ein bisschen, da muss ich mal ablesen, weil ne, Sie sind Vorsitzende des Bezirks Verdi Rhein-Neckar und aktiv in der Frauenarbeit, so auch als Vorsitzende des Verdi-Bezirksfrauenrates, Mitglied im Landesbezirksfrauenrat und Mitglied des Kreisfrauenausschusses des DGB. Da kommt aber noch hinzu, ein weiteres Thema, ne, das Sie gewerkschaftlich auch begleiten, nämlich das Thema Gesundheit. Sie sind Mitglied im Vorstand der Unfallkasse Baden-Württemberg und beim Dachverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Vor diesem Hintergrund nun meine weitere Frage an Sie. Wie können, müssen Gewerkschaften bzw. auch Gesamtpersonalräte die Umsetzung von Instrumenten wie einem Chancengleichheitsplan unterstützen?
Also zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass man als Personalrätin oder Gesamtpersonalrätin Mitglied einer Gewerkschaft ist, um da überhaupt was bewegen zu können. Das war der kurze Werbeblock, Entschuldigung. Und dann ist es so, dass Gewerkschaften zum einen in die Politik wirken können, auf ihren verschiedenen Ebenen bis zu Bundesebenen, und zum anderen natürlich auch in die Gesellschaft wirken mit Aktionen, Themensätzen, Diskussionsforen und da immer wieder in Köpfen was bewegen und Themen voranbringen, also in beide Richtungen spielen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das im ganzheitlichen Blick sieht. Einer allein wird es nicht bewegen können.
Es wurde schon angesprochen, im Rahmen Ihres Chancengleichheitsplans haben Sie etwas bundesweit Einmaliges gemacht. Sie haben nämlich eine Equality Balance Scorecard als Ergänzung zu Ihrem HRA entwickelt. Frau Dr. Liane Schmidt, als Fachbereichsleiterin Organisation Personal, frage ich Sie, was ist denn darunter zu verstehen und wie haben Sie diesen gestaltet?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also Grundlage ist für uns immer eine klare Dokumentation. Wir brauchen immer Zahlen, Daten, Fakten, um Wirkung sichtbar zu machen. Das ist also zuerst mal die Haltung dazu. Und uns ist es wichtig, wir haben eine Orientierung genutzt, die wir in unserem seit 2016 in der Anwendung befindlichen Human Resource Report, den haben wir genutzt und haben eine Fokussierung auf den Aspekt Chancengleichheit erzeugt. Also das heißt, wir haben daraus eine Sonderausgabe zum Chancengleichheitsplan weiterentwickelt, um hier auch Zahlen, Daten, Fakten zu haben. Die Weiterentwicklung erfolgt konkret, also in Form einer Balance Scorecard, Sie haben es bereits gesagt, also die ja immer aus 4 wechselseitigen Dimensionen besteht. In unserem Fall haben wir uns konzentriert auf die Themenfelder Demografie, Work-Life-Balance oder Work-Life-Competence, je nachdem, wie Sie es betrachten möchten, Führung und Qualifizierung. Also die Daten werden von unserem Expertinnen-Team Personalplanung und Berichtswesen ausgewertet. Das ist auch ganz toll, hier nochmal zu sehen, die KollegInnen, die eigentlich sehr zahlenaffin sind, jetzt auch nochmal mit anderen Inhalten zu koppeln. Also das hat nochmal eine ganz andere Wertigkeit, weil man nochmal überlegen muss, was sagen uns die Zahlen denn eigentlich? Mhm. Also es hat auch dazu im Grunde eine interne Organisationsentwicklung erzeugt, wenn Sie so möchten. Also das heißt, Basis der Kennzahlen sind also hier auch die Stammdaten der Beschäftigten. Wir sind hier auf einer sehr klaren Datenbasis, auch in Verbindung mit den Organisationsstrukturdaten im Abrechnungssystem. Und das heißt, wir können eine sehr, sehr hohe Qualität unserer Daten sicherstellen und können gleichzeitig dann auch regelmäßige Berichte erzeugen und können dann so einen Aktualisierungszyklus garantieren. Mhm.
Frau Dr. Schmidt und auch Frau Delamy, wenn ich Sie beide fragen darf, Sie sprechen von einer innovativen Art der Datenanalyse und Interpretation. Was kann man sich denn da jetzt drunter vorstellen?
Ich würde jetzt direkt mal kurz anfangen und dann Wort an die Frau Delamy geben. Ja, also das Gesetz zur Verwirklichung von Chancengleichheit im öffentlichen Dienst hat zum Ziel, auch das berufliche Vorankommen von Frauen in der Verwaltung gezielt zu fördern. Also es geht darum, wie die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege verbessert werden kann. Und um diese Ziele zu erreichen, braucht man natürlich eine fundierte Datengrundlage. Wir haben viele Maßnahmen, die wir erzeugen können, aber wirken die? Und wo wirken diese denn? Und sind die eindimensional? Also auch das ist ja ein Punkt. Sie kennen ja sicherlich die systemische Sichtweise. Sie haben ein Mobilizin an einer Seite, haben eine wunderbare Maßnahme und haben auf der anderen Seite ganz andere Dinge wieder verschlechtert. Also das wollen wir gerade eben nicht. Deswegen ist es uns wichtig, hier die Wechselwirkung von Maßnahmen mittels dieser Balance Scorecard sichtbar zu machen und da auch eine jährliche Fortschreibung zu haben, um einfach zu wissen, wie unsere Maßnahmen wirken. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn wir jetzt beispielsweise, wir haben bei uns einen Aufstiegslehrgang, der das den Kolleginnen ermöglicht, in den höheren Dienst zu kommen. Wenn wir jetzt diese Zugänge sozusagen auch für Frauen verstärkt nutzen, also auch vor allen Dingen insbesondere in Teilzeit, hat es dann wiederum eine Auswirkung mittelfristig auf unsere Führungsstruktur, weil wir natürlich auch andere Führungskräfte damit in unserer Kultur haben. Und wenn wir dann natürlich es bezogen auf Work-Life-Balance oder Work-Life-Competence betrachten, können wir sagen, der Anteil von Führungskräften mit Elternzeiten wird weiter zunehmen. auch wenn die Länge der Elternzeiten, wie wir jetzt auch sehen, vermutlich kürzer wird, aber wir haben natürlich trotzdem hier eine entsprechende Wirkung. Und das hat natürlich auch wieder eine Wirkung auf Arbeitszeitmodelle. Also wenn wir noch konsequenter in die Richtung Teilzeitarbeitende Frauen gehen und diesen ermöglichen, auch ihren Job zu machen und sich weiter zu qualifizieren, auch die Weiterqualifizierung in Teilzeit ermöglichen, ist der andere Teil, dann haben wir natürlich auch eine Chance und haben eine Auswirkung, eine stetig steigende Anzahl von praktizierten Teilzeitstellen zu haben oder eben auch Führungsteilungssituationen zu haben. Also zwei Frauen teilen sich eine Führungsstelle. Auch das ist natürlich möglich. Mhm.
Ja, wenn ich das einfach auch ergänzen darf, ich glaube, genau hat jetzt Frau Dr. Schmidt auch deutlich gemacht, dass dieser Ansatz deshalb so innovativ ist, weil eigentlich das Vorhandene völlig neu zusammensetzt und damit auch neue Perspektive schafft. Weil wenn wir diese Elemente zusammen verbinden und in Kontext zueinander sehen, und dann gucken wir, dass das schaffen wir durch unsere Gender Index, aber auch durch diese komplexe Blick einfach viele Fragen in unserer Organisation nachgehen. Zum Beispiel existieren Unterschiede im Eintrittsalter in Abhängigkeit von der Eingruppierung. Beginnen mehr Männer als Frauen direkt in erster Position als Führungskraft? Mhm. Oder sich überlegen, wie viele Jahre braucht bei uns in der Organisation, dass eine Frau zu einer nächste Führungsebene kommt. Ist das jetzt ein Unterschied zwischen Männern? Wieso sind die Anzahl der Beamten so enorm höher als Beamtinnen für uns? Das ist eine interessante Frage. Mhm. Einfach mal absolut. Die Frage lang. Steht eine Verbindung oder ein Zusammenhang zwischen Alter oder Situation als alleinstehende Elternteil und die Führungspositionen anzustreben? Das heißt, man kann da wirklich von diese, sage ich, bloße Zahlen weg zu einem tieferen und dreidimensionalen Blick von Konzern, von Organisation. Und damit schaffen wir auch unsere Personal- und Organisationsentwicklungspolitik natürlich viel mehr mit Lebens- und Lebensphasenorientierte Denken verbinden. Mhm. Und das ist, was Gender Index erstmalig ermöglicht gemacht hat.
Mhm. Jetzt haben wir uns natürlich total neugierig gemacht, denke ich alle. Was sind denn jetzt so die wesentlichen Ergebnisse? Alles werden Sie hier absolut nicht nennen können, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, was waren denn die wesentlichen Ergebnisse und was gab es vielleicht auch an Überraschungen?
Ich würde da jetzt direkt nochmal einsteigen. Mhm. Also ich weiß jetzt noch nicht tatsächlich, ob es so eine Überraschung ist tatsächlich, muss ich sagen. Aber natürlich sehen wir, wenn wir jetzt schauen und betrachten die Anzahl von Fortbildungstagen, da sind Frauen diejenigen immer noch, die einen höheren Anteil an Fortbildungstagen aufweisen, mhm. auch wenn Frauen eher auch in Teilzeit unterwegs sind. Also das ist natürlich auch nochmal interessant und genau das Gleiche sehen wir auch bei Qualifizierungsmaßnahmen. Also auf Verwaltungsfachwirt in als Weiterbildung oder Aufstiegslehrgang haben wir sozusagen einen Frauenanteil von 76,9 oder beim Aufstiegslehrgang von 60%. Das ist sehr viel. Und wenn wir jetzt die andere Dimension betrachten, wie Arbeitszeitmodelle, dann verwundert es nicht, weil Sie auch gefragt haben, was ist denn neu? Es verwundert natürlich nicht, dass wir immer noch mehr Frauen haben in Teilzeit und mehr Männer in Vollzeit. Also bei uns ist es ungefähr 50,3% Frauen in Teilzeit, in Vollzeit, Entschuldigung, 88,2 Männer in Vollzeit. Und wir haben genauso diese Situation von Elternzeit, die ist auch im Moment immer noch genau so, dass sozusagen Frauen immer den höheren Anteil von Elternzeit nehmen. Aber wir haben auch einen wachsenden Anteil von Männern, die Elternzeit nehmen. Und zwar nicht nur, und jetzt bin ich mal kurz bei dem Trend, und das ist auch eine schöne Überraschung, würde ich mal sagen, weil vielfach weiß man ja, dass Elternzeit genommen wird, aber eben diese 2 Monate Elterngeld finanzierten Monate. Mhm. Aber wir haben tatsächlich jetzt auch gesehen, dass es sozusagen einen Anstieg gibt und es auch Männer gibt, noch nicht sehr viele, aber es gibt Männer, die sozusagen dann 60 Tage in Anspruch nehmen, also länger als, nee, Entschuldigung, 73 Tage in Anspruch nehmen, also länger als die 60 Tage. Das heißt, es ist ein Trend. Wir hoffen sehr, dass der weitergeht, müssen wir natürlich so auch sagen. Und wir haben auch bezogen auf die weiblich besetzten Führungspositionen einen Trend. Es steigt stetig an, aber diesen positiven Trend, den den fordert es natürlich auch, weiterzuentwickeln, also hier dabei zu bleiben. Und wir haben natürlich die Situation, wir haben jetzt zwei Datenwerte, wo wir sagen können, wir können zweimal Vergleiche fahren, aber wir brauchen natürlich noch mehr Daten und mehr Berichte, um wirklich sagen zu können, diese Maßnahmen haben sich auch ausgezahlt. Also immer auch wieder den Punkt, es reicht nicht, man kommt nicht einfach an und sagt, ach, jetzt haben wir es dreimal gemacht, jetzt ist es fertig mit unserem Chancengleichheitsplan, so ist es nicht, sondern wir müssen weiter dabei bleiben. Und ich glaube, die Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, sind ein gutes Lob, würde ich mal sagen, auch an Frau Delamy. Ich sage das immer so deutlich, weil ich glaube, das ist auch wichtig, weil die Maßnahmen, die wir bisher schon gemacht haben, haben einen Effekt gezeigt. Und das ist eine ganz tolle Sache und daran wollen wir weiterarbeiten.
Ja, wirklich beeindruckend. Frau Delamy, wenn man sich das jetzt so anhört, dann hat man jetzt Erkenntnisse gewonnen und fragt sich ja jetzt, was fängt man da denn jetzt mit an? Ne? Also mit anderen Worten, wie werden diese Erkenntnisse denn jetzt in die Praxis überführt? Wie gehen Sie damit um?
Genau, das ist wirklich eine Frage, die für uns ganz, ganz wichtig ist, weil uns beschäftigt immer in Mannheim und Mannheimer Verwaltung eines systemisches Vorgehen. Das heißt, für uns, das Ganze, diese Zahlen, die Frau Dr. Schmidt gesagt hat, zeigt uns, dass man, genau wie Integration der Migrantinnen auch, eine Gleichstellung von Frauen nicht durch bloße Willenkraft bewirken kann. So braucht man fundiertes Vorgehen und da helfen uns auch eine fundierte Blick. Und wenn man das sich anschaut und dann merkt man auch, dass wir mit die ganzen Zahlen an sich nicht anfangen können. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen nicht nur unter uns bleiben. Wir haben jetzt einen regelmäßigen Austausch geplant über diese Gender Index und unsere Human Resource Report mit Vertreterinnen von Wirtschaft, Wissenschaft, Unternehmen und Verwaltung. Leider der geplante Prozess und Dialog konnte 2020 nicht stattfinden, aber das planen wir ab dieses Jahr und ich bin sicher, dass wir da mit neben der Human Resource Report, die an sich schon sehr aussagekräftig ist, mit Hilfe von diesem Steuerungsinstrument, weil das ist das Equality Balance Scorecard, das ist nicht nur, sage ich, bloße Statistiken, sondern es ist ein Steuerungsinstrument. Da wollen wir dann gemeinsam zu gucken, was bedeutet das eigentlich für unsere Unternehmen, Konzern oder Stadtverwaltung. Und da kann ich Sie nur trösten, dass Sie sicherlich bei uns nochmal vorbeischauen dürfen und wir werden dann auch Ihnen berichten, wo wir gelandet sind.
Das ist doch ein Versprechen. Das machen wir, genau. Herr Oberbürgermeister Dr. Kurz, die Stadt Mannheim durchläuft derzeit ja zum ersten Mal das Audit Beruf und Familie. Inwieweit kann Ihnen denn dieses Management-Instrument, das Audit, dabei helfen, Ihre Ziele zur Chancengleichheit zu erreichen?
Ja, zunächst einmal ist es natürlich eine Überprüfung des Stands, den wir damit vornehmen. Und dann haben wir natürlich auch eine Dimension, die wir bisher so nicht erfasst haben. Das ist nämlich die Stimmungslage. Mhm. Also wie wird das überhaupt empfunden? Ich glaube, das ist eine Dimension, die eben jenseits der Zahlen vielleicht viel entscheidender ist für die weitere Entwicklung, als wir das gemeinhin betrachten, indem wir sehr stark natürlich an objektiven Thematiken ansetzen müssen. Aber wenn die sich nicht als Haltung vermitteln und tatsächlich auch Verhalten im Ergebnis ändern, dann bleiben die natürlich im Ergebnis wirkungslos. Insofern gibt uns hier das Audit nochmal eine neue Dimension mit und Bedarfe zu identifizieren und auf der Basis noch einmal weitere Lösungsschritte zu gehen. Das ist das, was wir uns aus dem Audit erhoffen und wo wir sicher sind, dass wir das auch ableiten können.
Also setzen Sie tiefe Hoffnung in das Audit und haben Sie denn auch in Richtung Fachkräftemangel vielleicht sogar da eine Hoffnung, dass das Audit Ihnen da ein bisschen unter die Arme greifen kann, sofern das überhaupt bei Ihnen der Fall ist, Fachkräftemangel?
Ja, natürlich. Also das ist jetzt neben eben den Dimensionen von Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung eine ganz unmittelbare Dimension des Eigeninteresses zu sagen, wir profilieren uns auch als Arbeitgeberin entsprechend mit einer Modernität, mit Perspektiven, insbesondere auch für Frauen, aber was Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf angeht, eben auch für die Männer, die diese Dimension für sich auch als Dimension sehen. Das ist ein Aspekt und ein wesentlicher Punkt, natürlich auch uns als Arbeitgeberin zu präsentieren und weiterzuentwickeln und zum anderen natürlich auch eine Vorbildfunktion zu haben im Umfeld der Arbeitgeber.
Das ist im Grunde schon ein wunderbares Schlusswort. Arbeitgeberattraktivität, ja, Vorbild sein für andere. Das sind Sie mit Ihrem Chancengleichheitsplan mit Sicherheit, weil das ist sehr, sehr ja, nachahmungswürdig, denke ich tatsächlich. Da steckt viel Arbeit hinter, also Hut ab dafür und ist versprochen, wir werden das verfolgen, weil das einfach so spannend ist und so zielführend wirklich auch, wie man ja ganz klar aus Ihren Schilderungen wahrnimmt. Ich danke Ihnen vielmals für dieses tolle, aufschlussreiche Gespräch, was mir unwahrscheinlich Spaß gemacht hat, tolle Insights gegeben hat, hoffentlich allen. Und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe sehr, dass wir uns ganz bald wieder sprechen. Bis dahin.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja,
danke. Tschüss. Dankeschön.
Danke und tschüss.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.